Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Kooperativ, nachhaltig, visionär. Das ist das Motto unseres diesjährigen Kongresses Viszeralmedizin. Diesmal sind wir in Leipzig nach einem rein digitalen Start, montags, dienstags, dann ab Donnerstag, Freitag, Samstag vor Ort. Und ich spreche heute mit Professor Axel Dignas, Kongresspräsident und Chefarzt am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt. Herzlich willkommen, Axel.
Ja, liebe Petra, wunderbar mit dir plaudern zu dürfen, nachdem wir schon vorher so lange in vielen Projekten zusammenarbeiten konnten.
Genau, also das ist genau auch meine Wahrnehmung gewesen. Du warst schon im Vorstand der DGVS, als ich 2012 angefangen habe. Ich habe dich damals sowohl als Schatzmeister als auch als Vorstandszuständigen für das Thema Weiterbildung in Erinnerung. Weiterbildung war damals die Zeit der Einführung der neuen Musterweiterbildungsordnung, also wirklich viel zu tun. Und außerdem haben wir natürlich doch immer wieder Kontakt seit vielen, vielen Jahren über die Leitlinie Colitis Ulcerosa. Also aus meiner Sicht total konsequent, dass du jetzt auch Kongresspräsident bist. Das ist ja eigentlich gar kein neuer Job für dich. Du hast das Amt ja auch für die UEG schon gehabt. Du bist international bestens vernetzt und hast ganz viele Ämter schon inne gehabt, auch außerhalb der DGVS. Bekommen wir dich also sozusagen jetzt in der bestmöglichen Form, die ein Kongresspräsident haben kann?
Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber ich glaube, die Mutter der Gastroenterologie für den deutschen Gastroenterologen ist die DGVS und deshalb ist aus meiner Sicht natürlich die Viszeralmedizin einer der absoluten Highlights, die es für jeden deutschen Gastroenterologen geben sollte. Wir streben alle ins Ausland und gucken, was die UEG und UEGW machen, was die DDW macht. Da möchte ich eigentlich lieber ein paar Schritte zurückgehen und an meinen Mentor Harald Göbel erinnern. Da durfte niemand zu einem internationalen Kongress, der nicht bei der DGVS vorgetragen hatte und Vorträge hatte. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin zurückkommen. Mhm. Die UEG hat natürlich, oder die UEGW hat natürlich Gemeinsamkeiten mit der DGVS, weil wir praktisch den interdisziplinären Kontext perfekt sehen können. Es gibt ja viele Spezialkongresse, die ECHO für die CED-Forscher, die ISEL zum Beispiel für die Hepatologen, die Endoskopiekongresse. Bei der DGVS und bei der UEGW kommen die komplette Viszeralmedizin zusammen. Und das ist ja das, was wir eigentlich in unserer täglichen klinischen Praxis und auch in der Forschung erleben. Wir arbeiten gemeinsam und interdisziplinär. Keiner von uns kann, glaube ich, alleine irgendwie was perfekt machen. Wir brauchen diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und deshalb ist natürlich die Viszeralmedizin praktisch der absolute Musterkongress, wo man das Ganze leben kann.
Mhm. Das habt ihr ja auch in eurem Motto wieder aufgenommen. Da komme ich gleich nochmal drauf und würde das ein bisschen ausweiten. Bevor wir jetzt aber über dieses Motto sprechen, also wir hatten es schon genannt, kooperativ, nachhaltig, visionär. Wie kommt so ein Motto zustande? In welchem Setting kommt das zustande? Wer entscheidet das, wie so ein Motto lautet? Kannst du das vielleicht einfach mal ganz, ganz praktisch schildern?
Ja, also das darf man vielleicht gar nicht so sagen, aber das zeigt, wie Zusammenarbeit perfekt funktioniert. Meine Mitpräsidenten, der Hans Alescher aus Garmisch und der Waldemar Uhl aus Bochum und ich, wir haben uns schon im letzten Jahr, weit vor dem Kongress des letzten Jahres in Leipzig getroffen, um zu gucken, wo wir den Kongress machen, wo wir bestimmte Ereignisse stattfinden lassen. Und da haben wir auch überlegt, wie wir den Kongress gestalten wollen, was wir machen wollen. Und wir saßen in der Leipziger Innenstadt in einer wunderbaren Hitze in einem netten Lokal und wollten eigentlich das Programm machen, sind andauernd gestört worden durch die sehr hilfsbereiten und netten Kellner, die immer wieder gekommen sind. Und dann haben wir die möglichen Themen da diskutiert. Und das zeigt auch, wenn man sich wirklich versteht und wenn man wirklich interdisziplinär zusammenarbeitet, wie schnell das eigentlich gehen kann. Also wir haben uns um 7 Uhr getroffen und waren um 11:30 mit allem fertig und hatten gefühlt 3/4 der Sitzungen schon geplant, die wir interdisziplinär gestalten wollten. Wir hatten das Motto schon festgelegt und wir hatten vielleicht 10, 11 unterschiedliche Themen, die wir da hineinkommen müssen. Dann sollte es knapp, griffig und sowas sein. Und die Themen, die wir ausgesucht haben oder die Schlagworte, glauben wir, die repräsentieren besonders das gut, was wir in unserem Kongress widerspiegeln wollen.
In dem Wort kooperativ, das ihr für euer Motto ausgesucht habt, steckt für mich auch viel von dir persönlich. Wenn man so deine Aktivitäten in den letzten Jahren verfolgt und sieht, wie du vernetzt bist, was du für die DGVS bereits gemacht hast, aber eben auch für andere Organisationen. Aber warum kooperativ als Kongressmotto? Also die Viszeralmedizin ist der größte Gastroenterologenkongress in Deutschland, aber er ist noch natürlich auch einer der wenigen, der gemeinsam mit den Chirurgen stattfindet.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ereignis und das ist auch der wichtigste Punkt. Kooperation mit den Viszeralchirurgen. Wir haben ja in Deutschland vor vielen Jahren, da sind wir lange drüber hinweg, auch die Trennung zwischen den Endoskopierenden und den Gastroenterologen und den Viszeralchirurgen gehabt. Wir sind ein Team und wir haben ja sogar noch Randgebiete, würde ich mal in Anführungszeichen sagen. Wir kommen heute nicht zurecht ohne die Pathologie. Wir kommen nicht richtig zurecht in manchen Bereichen ohne die Pädiater, wenn wir übergreifen wollen. Und ich finde auch ein ganz wesentlicher Aspekt der modernen Gastroenterologie ist die Ernährungsmedizin. Das Feld der bariatrischen Chirurgie, der Adipositas, der medikamentösen Therapie. Das wollten wir alles in den Kongress einbauen und deshalb geht es aus unserer Sicht wirklich nur kooperativ und eben interdisziplinär über den eigenen Tellerrand hinweg gucken und gemeinsam miteinander arbeiten.
Und das findet sich dann nicht nur in den sogenannten interdisziplinären Sitzungen wieder, die es ja immer schon gibt mit den Chirurgen gemeinsam, sondern auch innerhalb des Faches durch Themengebiete, die dann durch ja Ernährung, aber auch vielleicht gemeinsame pathophysiologische Grundlagen, Entzündungsmedizin, Immunologie und so weiter, das Kooperative beinhalten. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, da hast du schon die primären Schnittstellen herausgesucht. Also die Entzündungsmedizin ist was, was total interdisziplinär zu sehen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Onkologie und für die immunologische Medizin. Da gibt es so viele Schnittstellen, gerade jetzt, wenn wir dann auch in Richtung personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin gehen wollen, sind zum Beispiel die modernen molekularen Tumorboards, wo man, und das haben wir versucht, in den Kongress zu implementieren. Also wir haben zum Beispiel 2 Sitzungen, das sogenannte molekulare Tumorboard in der Gastroenterologie oder in der Viszeralmedizin, einmal mehr für den oberen GI-Trakt und einmal mehr für Leber-Gallenwege, wo wir alle diese Disziplinen eingeladen haben und praktisch ein molekulares Tumorboard, so wie es in der klinischen Praxis stattfinden kann, im Rahmen eines Kongresses zu implementieren, um allen Teilnehmenden auch zu zeigen, welche Vorteile diese Interdisziplinarität bieten kann.
Dann würde ich den zweiten Begriff aufgreifen, nachhaltig. Das ist natürlich ein wahnsinniges Modewort, mit dem wir tagtäglich von morgens bis abends inzwischen konfrontiert werden. Was meint ihr damit und wo bildet ihr das im Kongress ab?
Ja, das ist, glaube ich, das ist mir zum ersten Mal so richtig begegnet während meiner Präsidentschaft bei der UEG, wo die Jüngeren uns vor allen Dingen getrieben haben, dass wir nicht nur so das, was wir immer machen, die optimalste Medizin machen, sondern dass wir auch nachhaltig sind. Das kann in dem Kongress selbst sein, das kann aber auch in der Medizin sein, die wir betreiben. Ein gutes Beispiel, und da werden wir eine Sitzung zu haben, ist zum Beispiel die Endoskopie, der höchste Verbrauch von Ressourcen, was jetzt Verpackungsmaterial und Energie und so ist, findet sich in der Endoskopie und im Operationssaal. Und so banale Dinge, zum Beispiel einfach nur die Temperatur im Winter um 1 Grad tiefer zu machen und im Sommer vielleicht um 1 Grad höher zu machen und nicht zu kühlen, kann da schon nachhaltig was sparen. Was ich aber auch interessant fand, und da gucken wir wirklich über den Tellerrand hinaus, wir sehen ja jetzt gerade selbst aktuell Sommerzeit, Hitzewellen. Wir werden uns mit anderen Erkrankungen auseinandersetzen müssen. Also nicht nur so, dass man kollabieren kann. Das Klima hat sich so geändert, dass ja zum Beispiel in Frankfurt dann eingeschleppt im Malaria auch in Frankfurt entstehen kann, weil durch ein Flugzeug, wenn es so bleibt, werden wahrscheinlich viele Insekten, die wir sonst hier nicht haben, auch überleben können. Also es kommen andere Erkrankungen auf uns zu, aber auch globale Reisewellen, die wir eigentlich alle haben, sind anders. Und deshalb haben wir zum Beispiel jetzt, um auf Klima einzugehen, auch jemand vom Deutschen Wetterdienst eingeladen. Da gibt es einen ganzen Forschungsbereich und da soll uns mal so ein bisschen verdeutlicht werden, welche Erkrankungen wohl in der Zukunft für uns eine wichtige Rolle spielen können. Also das sind so 2 Aspekte, die ich jetzt ganz wichtig fand und auch einfach nur ein Kongress. Also während meiner geplanten Präsidentschaft bei der UEG, das war ja dann nur virtuell, habe ich dann mal vorgeschlagen, wir könnten auch mal ein Meatless Monday machen, also wirklich mal auf Fleisch und solche Dinge zu verzichten. Das hat vielleicht einen kleineren Impact, aber für einen Kongress hat es zum Beispiel einen Impact, wenn alle Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, und das ist Leipzig ganz toll, beste Bahnverbindung, man kommt zum Kongresszentrum hin, sparen wir an Umweltgiften letztendlich. Und das ist ja interessanterweise, wissen wahrscheinlich die wenigsten von uns, die größte Belastung eigentlich für die Umwelt. Die ganzen Leute, die im Krankenhaus arbeiten und die da hinfahren, also als Patienten, die sorgen eigentlich für den größten CO2-Ausstoß im Zusammenhang mit der Medizin.
Mhm. Jetzt hattest du ja eben gesagt, dass ihr auch Sitzungen habt, wo ganz konkret auf Ressourcenverbrauch in der Endoskopie zum Beispiel hingewiesen wird. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr wirklich auch bei der Programmgestaltung, bei der Zusammenstellung der Vorträge daran gedacht habt, wie können wir hier den Nachhaltigkeitsaspekt in die Sitzung bringen. Das bedeutet aber auch umgekehrt, vielleicht auch unter dem Stichwort neue Technologien, die ja oft auch ressourcenschonender sind. Ich kann auch den Kongress besuchen und mir die eine oder andere Strategie mit nach Hause nehmen, mit der ich dann zu Hause vielleicht auch nachhaltiger arbeiten kann.
Das ist genau das, was wir wollen, und deshalb denken wir auch, dass es wirklich gut ist, nicht nur online dabei zu sein, sondern man kann natürlich netzwerken, man kann bestimmte Dinge auch direkt vor Ort sehen, man kann sich mit anderen austauschen, kann man auch sagen, da gibt's wieder viel CO2-Emissionen, weil viele Leute reisen, aber Leipzig ist gut zu erreichen, die Deutsche Bahn bietet Möglichkeiten, also es wird viele Angriffspunkte geben. Ein Punkt ist ja auch, dass wir zum Beispiel wirklich in dem visionären Teil, wenn wir das Vision Village haben, da werden wir über solche Innovationen sprechen. Aber ich glaube, die meisten von uns haben eben nicht mit Geologen zu tun, die über unseren Tellerrand hinaus gucken können, oder mit eben entsprechenden Technikern, die wissen, wie man durch falsche Nutzung von Energie, durch falsche Nutzung von Ressourcen Energie verschwenden kann. Und erfreulicherweise haben sowohl die Endoskopiker dazu was gemacht, die Chirurgen haben was dazu gemacht, und insbesondere unser Nachwuchs, die Jugas, sind da sehr intensiv in dem Thema involviert. Also da wird auch an dem Next Generation Tag schon auf das Thema eingegangen werden. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, nach Leipzig zu kommen.
Jetzt hast du tatsächlich meine nächste Frage schon beantwortet, weil wir werden natürlich dennoch gelegentlich gefragt, warum wir überhaupt noch einen Vor-Ort-Kongress machen, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit nennen. Und du hast es aber gerade eigentlich beantwortet, weil nämlich bestimmte Themen anschaulich gemacht werden müssen und da auch dieser direkte Austausch und vielleicht auch das direkte Sehen und Anfassen wichtig ist.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, und man kann ja immer darüber diskutieren. Wir diskutieren ja seit vielen Jahren darüber. Braucht man überhaupt noch solche Kongresse? Dann haben wir ganz viel Erfahrung gehabt in der Covid-Pandemie-Zeit, keine Kongresse zu haben und alles virtuell zu machen. Ich glaube, die ganz Jungen von uns, die gar nicht wissen, wie so ein Kongress funktioniert, weil die dann das nie richtig machen konnten, die sehen das noch vielleicht weniger als die, die das schon längere Zeit gemacht haben. Das Wichtigste an dem Kongress ist, dass man manche Dinge wirklich nur durch Sehen und Fühlen machen kann. Aber noch wichtiger ist eigentlich, Netzwerke zu knüpfen, und die knüpft man zwar auch während des Kongresses und während eines Vortrages, aber insbesondere auch in den Pausen beim Kaffee oder bei anderen Interaktionen, die man macht. Und da bietet die Viszeralmedizin mit den unendlich vielen Veranstaltungen sehr, sehr viel. Also es ist Wissenschaft, es ist Kommunikation, es ist Berufspolitik, es ist Leitlinien-Update, also alles, was man sich nur irgendwie wünschen kann, wird in der Zeit geboten, und am Ende trifft man entweder alte Freunde oder lernt neue Menschen kennen, und das ist extrem schwierig, zum Beispiel virtuell zu machen. Dann trauen sich manche Leute zwar zu fragen, aber dann können sie sie nicht richtig fragen, weil 20 Fragen sind, und beim Kongress geht man eben nach dem Vortrag nochmal zum Referierenden und fragt, ich habe das nicht verstanden, oder darf ich mal bei Ihnen vorbeikommen? Ich möchte mal hospitieren. Das sind natürlich die tollen Möglichkeiten eines richtigen Kongresses vor Ort.
Mhm. Du hattest auch schon gesagt, nachhaltig und visionär hängt ziemlich eng beieinander. Auch Vision Village, das ist ja praktisch der Innovationsmarkt, den ihr auf dem Kongress anbietet. Es wird noch einen zweiten Podcast geben, kann ich vielleicht verraten, mit deinem Co-Präsidenten Alescher. Und bei visionär fällt mir natürlich das Stichwort ein, personalisierte Medizin, KI, alles, was damit zusammenhängt. Könntest du da auch vielleicht ein oder zwei Highlights, vielleicht sogar Highlight-Sitzungen nennen, die du auf dem Kongress empfehlen würdest?
Ja, natürlich. Also auch das haben wir intensivst eingeplant. Personalisierte Medizin spielt letztendlich bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine zunehmende Rolle, ist schon extrem weit fortgeschritten in der Onkologie. Und wenn wir da insbesondere, was ich gerade so ganz kurz im Nebensatz angesprochen habe, molekulares Tumorboard, wo ja dann durch die zunehmende Differenzierung und Identifizierung von Markern, von bestimmten Inhibitoren und so weiter, wirklich eine auf den Patienten zugeschnittene Therapie entwickeln können. Und das sehen wir zum Beispiel bei Gallensäurenstörungen, das sehen wir in vielen Bereichen in der Entzündungsmedizin, in der Immunologie. Und da haben wir mehrere Sitzungen sowohl zum Pankreaskarzinom, zu den CED und insbesondere in der Onkologie, wo genau auf diese Dinge eingegangen wird und wo praktisch hingeleuchtet wird, wohin die moderne Medizin in der Zukunft gehen kann. Künstliche Intelligenz spielt natürlich, also das ist für jeden ganz klar ersichtlich in der Endoskopie, schon jetzt eine Rolle, da ist es schon gang und gäbe, aber es wird ja in der Zukunft für alle Formen von Bildgebungen ganz einfach sein, dass man in der Radiologie, in der Sonographie Dinge viel einfacher und viel genauer und auch viel reproduzierbar hinbekommen kann. Und für mich entscheidend wird zum Beispiel in der Zukunft sein, die personalisierte Medizin mit 1000 Medikamenten bei 2000 unterschiedlichen Markern. Das kann dann kaum noch einer im Kopf haben. Und dafür werden wir computergenerierte Algorithmen und so weiter brauchen, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Da braucht auch keiner Angst zu haben, dass man in der Zukunft keine Mediziner mehr benötigt, sondern wir werden gebraucht werden. Aber wir werden, glaube ich, trotz allem, weil das Wissen so dermaßen explodiert, Hilfe der künstlichen Intelligenz benötigen, um unseren Patientinnen das Beste bieten zu können, was wir auch anbieten können.
Eine Sache, die auf eurem Kongress wirklich neu ist und die ich persönlich ganz, ganz toll finde, ist der Clinician Scientist Day. Und du hast ja gerade gesagt, dass wir gerade den Impuls von unten, von Forschern, von Jungen brauchen, von Nachwuchs brauchen, um diese ganzen Versprechen kooperativ, Nachhaltigkeit, visionär auch in der Zukunft zu erfüllen. Clinician Scientists, das sind wirklich junge Forscherinnen und Forscher, die in verschiedenen Programmen sozusagen aus ihrer normalen Weiterbildung freigestellt werden und wirklich forschen können. Und die treffen sich jetzt erstmal oder können sich erstmals auf diesem Kongress jetzt auch austauschen. Vielleicht kannst du da zwei Worte zu sagen. Ich finde das einen ganz großartigen Schritt, den ihr da macht.
Ja, das ist eines meiner absoluten Herzensprojekte, weil ich immer höre, man kann nicht zur Viszeralmedizin als wahrer Forscher gehen. Da kann man sich nicht richtig austauschen. Ich glaube, wir haben viele der besten Forscherinnen in der gesamten Welt. Die kennt aber in Deutschland gar keiner, weil die ihre Highlights auf den verschiedenen internationalen Kongressen vortragen, auf Krebskongressen, auf CED-Kongressen, beim amerikanischen Gastroenterologenkongress. Und deshalb wollten wir versuchen, ganz gebündelt einerseits an einem Tag diese Forschergruppen zusammenzubekommen in eigenen Sitzungen. Wir bieten aber auch ein Forum, dass sich diese unterschiedlichen Gruppen überhaupt mal treffen können und austauschen können und vielleicht dann auch so eine Art Netzwerk gegründet wird, wo die untereinander was machen und dass daraus für die Zukunft dann weitere Aktivitäten resultieren. Ich glaube, die Viszeralmedizin hat einen ganz wesentlichen Fortbildungscharakter. Das ist wichtig. Aber es sollte auch ein Showcase sein für unsere tollen Forschenden, die wir haben. Die sollten hier in Deutschland bekannt sein, dass wir darüber auch Nachwuchs rekrutieren, weil das ist ja das, wir kämpfen jetzt gerade mit vielen, vielen Disziplinen und jeder versucht, die besten Talente für sich zu gewinnen. Und für mich ist die Viszeralmedizin das Highlight der Medizin, aber wir konkurrieren mit Onkologen, wir konkurrieren mit Neuroforschern, mit Kardioforschern. Und wenn man sowas macht und wenn man zeigt, wie breit das Fach ist, welche Möglichkeiten man hat, dann kann man da was erreichen. Und wir sehen ja, wir haben, wenn wir DFG-Förderung und sowas ansehen, ist die Gastroenterologie immer führend. Aber wenn wir unseren Kongress angucken, werden es jedes Jahr weniger Abstracts. Deshalb sind wir auch stolz, dass wir in diesem Jahr deutlich mehr Abstracts haben. Wir haben auch versucht, Originalbeiträge ins Hauptprogramm reinzubringen mit wirklich tollen Vorträgen, dass ich wirklich alle nur einladen kann, dass man zum Kongress kommen soll und sehen soll, was da ist und die jungen Kolleginnen und Kollegen auch hören kann.
Das muss ich jetzt tatsächlich nochmal aufgreifen. Das Sichtbarmachen ist natürlich ein guter Punkt. Also das heißt, das ist ja auch für mich, also mit dem Hut der DGVS auf, interessant, weil das generiert ja auch neue Themen, die man vielleicht besetzen will und die man auch strukturell in der Fachgesellschaft abbilden will. Diese Sitzungen der Clinician Scientists sind also nicht nur gedacht für die Scientists unter sich, sondern man darf da auch hingehen und zuhören und diese Leute mal kennenlernen oder ja,
also
und Themen abgreifen.
Genau, das ist für mich eigentlich wichtig, dass die nicht nur alleine unter sich sind, weil die kennen sich ja, also die einzelnen Forschungsverbünde, die kennen sich und die sollen sich jetzt nochmal, also die hepatologisch Interessierten sollen die immunologisch Darminteressierten und onkologisch Interessierten kennenlernen, Methoden austauschen, Netzwerke gründen, eigene Programme machen, eigene Sitzungen und ich hoffe, dass meine nachfolgenden Präsidierenden das irgendwie auch toll finden und dass es nicht ein One Timer ist, sondern dass es in der Zukunft eher ausgebaut werden kann, um unseren Nachwuchs auch in dem grundlagenwissenschaftlichen oder mehr experimentellen Bereich praktisch in die Gesellschaft wieder zu integrieren.
Also Clinician Scientist Day ist sozusagen der Special Day. Dann gibt es, das hast du eben auch schon angesprochen, den Mittwochs, den Nachwuchstag, den ja die Juga in der Breite auch organisieren. Das ist wahrscheinlich ein ebenso wichtiger Termin. Da würde ich mal gerne ganz neugierig nachfragen, organisieren das die Jugas ganz für sich alleine oder hat der Kongresspräsident da die Hand drauf, was da läuft bei den Jugas?
Nein, das ist ganz toll. Die machen das ganz alleine. Und für meine beiden Co-Präsidierenden war es, sagen wir, eher ein größeres Problem, weil die meinten, ja, wie sollen die wissen, was toll ist? Und dann sind nur sehr junge zusammen, die haben ja noch gar keinen Weitblick. Und es ist sehr klar in den ganzen Vorbesprechungen vermittelt worden, man möchte es alleine machen, man würde um Rat fragen. Wir sind um Rat gefragt worden für manche Dinge, aber die haben das Programm komplett alleine gemacht, sehr interdisziplinär auch im Gremium mit mehreren Leuten. Und wir haben das natürlich immer zugesendet bekommen. Ich finde, es ist ein so tolles Programm, dass es fast schade ist, dass es nur primär für Jugas ist, weil da könnten auch viele Ältere erheblich von profitieren. Also es sind Juga-Themen, aber ein so ein Highlight ist ja die Nacht in der Notaufnahme. Wer ist besser und wie macht man das? Und das ist sehr interaktiv, aber man lernt natürlich auch, wie man vielleicht ein Paper schreiben kann, wie man Geld für einen Grant erhält, wie man in der Schwangerschaft, in der Weiterbildung weiterkommen kann. Und. Also ganz viele medizinisch, berufspolitische, wichtige Themen, ganz toll gemacht. Kann ich nur hoffen, dass es so weitergeht und dass das auch lange so weiter fortgeführt werden kann.
Ja, klingt super und man wird fast ein bisschen neidisch, dass man da nicht mehr zur Zielgruppe gehört. Eine Sitzung würde ich gerne noch ansprechen, von der ich weiß, dass die dir schon lange in der Vorbereitung am Herzen lag. Und das ist die Sitzung 35 Jahre nach dem Mauerfall. Kannst du vielleicht mal erschildern, warum jetzt, warum zu dem Zeitpunkt, warum holt ihr das aufs Tapet?
Also ich finde das insofern ganz interessant. Mein Start in der Gastroenterologie war 1989, 1990, als ich in Essen war und da gab es den Wiedervereinigungskongress. Da hatte mein Lehrer Harald Göbel die Präsidentschaft und wir haben den Kongress komplett geplant gehabt und auf einmal, irgendwie so kurz vor Toreschluss, wir machen einen gemeinsamen Kongress mit der damals dann noch DDR. Und es war natürlich alles geplant. In Essen war der Kongress, da war die Caravan-Messe, es gab keine Hotels. Also wir mussten mehr oder weniger Privatquartiere alles besorgen, um das zu machen. Und jetzt sind wir ja lange zusammengewachsen. Jetzt habe ich mal in Berlin gearbeitet, mal in Essen gearbeitet. Und wir haben ja noch Zeitzeugen aus der Zeit. Und ich dachte, jetzt wäre es an der Zeit, vielleicht nochmal zurückzublicken, bevor wir nur noch, wenn wir jetzt über unsere Geschichte im letzten Jahrhundert, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und was wir alles machen, reden, dann können wir nur in Archiven nachgucken. Jetzt haben wir noch sowohl lebende Chirurginnen und lebende Gastroenterologinnen, die aus ihren eigenen Erfahrungen reden können. Und das wollen wir machen. Also wir haben Zeitzeugen, die zum Beispiel den Kongress Peter Leier erlebt hat, aber auch eben Chirurginnen und Chirurgen, die live unter der Moderation von Harro Jens, der natürlich als unser Archivar da Gold wert ist. Wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht. Ich denke, das wird eine der Highlight-Sitzungen werden.
Also für mich absolut auch, weil eins meiner Herzensprojekte ist das Projekt gegen das Vergessen, was sich ja eher mit der NS-Diktatur beschäftigt. Und es ist ganz klar, dass unser Storytelling dann irgendwie wieder unsere Geschichtsaufarbeitung tatsächlich wirklich wieder erst jetzt seit 2018, also lange nach der Wiedervereinigung beginnt. Und auch da gibt es, glaube ich, einige Lücken zu füllen. Und es ist super, wenn wir da nochmal in Austausch gehen können und das mit den Zeitzeugen vielleicht das eine oder andere doch noch füllen können. Ich habe zum Beispiel jetzt erfahren, dass das Boasgrab, was ja im ehemaligen Ostteil von Berlin liegt, zu DDR-Zeiten auch von der damaligen im Osten angesiedelten Fachgesellschaft gepflegt wurde. Haben wir noch nie drüber gesprochen, sollten wir vielleicht mal tun.
Ja, und also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und auch die Karrieren, die dann durch die Wiedervereinigung geändert worden sind oder Leute, die vorher nichts machen dürfen. Das ist zum Beispiel interessant, also die Co-Vorsitzende, die Juliane Thieringer, die bei mir Oberärztin ist, die ja in Magdeburg geboren ist, also so genau zur Wendezeit das alles miterlebt hat, kann da auch was zu beitragen. Also von daher ist es extrem wichtig und eine extrem interessante Sitzung, die, glaube ich, uns bei der Aufarbeitung helfen kann.
Ja, ganz toll. Axel, wir kommen so ein bisschen zum Schluss. Du bist Teamarzt der Frankfurt Skyliners, habe ich gelesen. Hat das was damit zu tun, dass ihr auf dem Kongress ein Streetball-Turnier ausrichten werdet?
Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Ich habe ja schon gesagt, Kongress ist Netzwerken. Man muss sich irgendwie näher kommen können. Wir hatten früher den Gastrolauf und dann bin ich immer wieder mal angesprochen worden, warum haben wir eigentlich den Gastrolauf nicht mehr, sollen wir den machen? Und dann habe ich so Veteranen wie Peter Galle oder so gefragt, würdest du denn jetzt nochmal laufen, wenn wir das machen? Und da war so ein gemischtes Feedback und dann wollte ich irgendwie ein Sportereignis haben, wo man das zwischendurch machen kann, das Gelände nicht verlassen muss. Und jetzt haben wir ja bei der Olympiade gesehen, wie 3x3 Basketball super toll ist und alle waren hysterisch und haben das angesehen. Und ich denke, sowas kann man da gut machen und wir haben eben einen abgegrenzten Bereich, wo wir planen, ein Turnier zu machen. Es können sich Viererteams entweder schon komplett bilden oder man meldet sich einzeln an und wird dann in einem Viererteam zusammen gemacht. Drei Menschen spielen, wird alles erklärt. Für Chirurgen, das war mit den Chirurgen diskutiert, die haben Angst um ihre Hände, haben wir auch ein Softball. Also man kann auch als Chirurg mit Softball spielen, damit die Hände sich nicht verletzen. Die Gastroenterologen und Endoskopierenden, die waren eher so in der Lage, ja, wir wollen das machen mit dem richtigen Ball. Und ich glaube, das ist was, zwischendurch mal ein bisschen frische Luft schnappen, entspannen und dann wieder zum Kongress zu gehen. Man muss nicht irgendwo weit hinfahren. Das wird am Donnerstag und am Freitag ins Programm integriert werden. Die Preisträger werden dann hinterher auf der Party hoffentlich belobt werden können.
Okay, also es klingt super und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade das Kongressgelände in Leipzig das super hergibt. Also freue ich mich auch sehr drauf. Was ihr für die Party geplant habt, das verraten wir jetzt nicht. Da sollen dann alle kommen und sich selber überzeugen, würde ich sagen. Ich habe alle meine Fragen gestellt, aber jetzt darfst du vielleicht, du hast das letzte Wort, Take-Home-Message. Ich will es jetzt nicht so groß machen. Was macht euren Kongress einzigartig? Ist vielleicht zu heftig, aber zumindest was macht euren Kongress besonders?
Na, ich glaube, besonders und einzigartig schon ist es, dass es der einzige richtige große viszeralmedizinische Kongress ist, der ganz Deutschland abdeckt, der die ganze Breite unseres Fachs in all ihren Facetten abdeckt. Es wird Grundlagenforschung geben, es wird klinisch relevante Forschung geben, es wird Updates geben. Aber, das haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, es gibt relevante Dinge der Berufspolitik zum Beispiel auch, Hybrid-DRGs, Probleme in der Niederlassung, wie gewinnen wir Leute für unser Feld und das alles vor Ort, netzwerkend, interaktiv, das ist aus meiner Sicht einzigartig und gebündelt ein Überblick über das gesamte Feld der Viszeralmedizin in 5 Tagen zu bekommen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht einzigartig. Deshalb kann ich alle nur ganz herzlich einladen, nach Leipzig zu kommen, am Anfang virtuell und dann aber auf jeden Fall auch vor Ort und insbesondere die Ereignisse wie Eröffnungssitzungen und auch die Party zu besuchen und intensiv fürs Basketballturnier anzumelden.
Ja, unbedingt. Und ich danke dir jetzt sehr für dieses super wichtige Stichwort Berufspolitik, Gesundheitsreform, Strukturreform. Wir haben das Forum Gesundheitsökonomie natürlich, wie in jedem Jahr was stattfindet. Und natürlich ist das was, was uns als auch in der Geschäftsstelle eigentlich hauptsächlich oder sagen wir mal sehr, sehr stark beschäftigt hat im letzten Jahr und was auf jeden Fall da ein Forum braucht und was auch ja da ist. Und da freuen wir uns auch wieder auf den Austausch mit den Leuten vor Ort, gerade in NRW. Was passiert da jetzt gerade? Wie entwickelt sich das? Also das ist ganz wichtig. Danke, dass du das nochmal angebracht hast. Vielen Dank, Axel. Mir hat das Interview super Spaß gemacht. Ich wusste natürlich auch, dass es super leicht wird, weil ich dich, wie gesagt, schon so lange kenne. Also dafür vielen Dank. Ich drücke ganz fest die Daumen, wünsche ganz viel Erfolg, aber vor allem auch eine bereichernde Zeit. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es auch die Gelegenheit gibt, mit Ihnen dann vor Ort ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Petra, auch nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Hat wunderbar viel Spaß gemacht. Können wir gerne jederzeit wiederholen.
Ja, haben wir auch genug Themen. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.